So, jetzt fragt ihr euch sicher alle, wer ist denn der Mann, der dieses Mal Frank Buschmann vertreten darf? Und, nee, ich lasse euch noch ganz kurz zappeln. Es ist nicht Jan Köppen, aber der begrüßt euch ja wie immer mit dem Intro zu dieser Folge. Und dann gibt es die Auflösung. Wobei, vielleicht schreibe ich es auch schon in den Titel. Ich weiß es nicht, egal. Köppi, bitte.
Ich sag dir, Schmieso, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport.
Ja, weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf, ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage, komplett Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen.
Nein,
und jetzt kommst du.
Da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade, also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin, das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank Newcaf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Der Eistee.
Ja.
Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack,
ich hatte
ja neulich, war Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade. Und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier, der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt du in Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt ihr nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy
richtig.
Moly.
So, es ist nämlich der Bürgermeister von Dettelbach höchst selbst, Matze Bielek. Ich grüße dich, mein Lieber.
Und die Welt fragt sich, wer
nein.
zum Teufel ist das denn bitte?
Zu nein, Recht nein, 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 nein. Wer dich nicht eh schon kannte, lieber Matze, du warst schon des öfteren Thema in diesem Podcast. Buschi und ich haben immer wieder, ich weiß gar nicht bei welchen Themen, auf jeden Fall sehr lobend. In meinem Fall, du weißt, wie kritisch Buschi immer ist, der hat sich ja wieder irgendwas gemeckert. Aber wir haben beide schon sehr oft sehr lobend über dich gesprochen in diesem Podcast. Insofern, die Lauscher kennen dich. Das kann ich dir mit Sicherheit sagen.
Ja, das ist sehr lieb von euch. Ich höre ja regelmäßig rein. Ein paar Mal habe ich es tatsächlich auch mitbekommen. Bin euch auch sehr dankbar für nette Worte, wenn es denn in Buschis Fall nette Worte sind.
Ja, sag mal, wie hast du es denn in Erinnerung? Hat er auch mal nette Sachen gesagt oder war das immer nur ich?
Nee, also ich weiß ja bei Buschi, alles, was er sagt, ist eigentlich auch nett gemeint. Manchmal hat er halt ein anderes Vokabular als andere nette Menschen. Aber ich glaube, im tiefsten Herzen, allein wenn er über jemanden spricht, meint das ja meistens schon nett.
Das ist ein Punkt. Das stimmt. Die Leute, die er nicht mag, die schließt da einfach aus und schweigt sie aus, sozusagen. Da hast du absolut recht, so sehe ich das auch. Du, jetzt müssen wir schon einmal kurz erklären, also nur um mal klar zu machen, ich fühle mich ja fast schlecht, ne? Aber Matze, du musst einmal die Leute jetzt mit abholen. Ich störe dich ja quasi jetzt in deinem wohlverdienten Urlaub vom Bürgermeisterjob. Wo bist du gerade? Was machst du eigentlich gerade, wenn du jetzt nicht mit mir hier 2 Stunden oder, nein, so lange nicht, wenn du mit mir eine Stunde podcasten müsstest?
Ich sitze gerade in meinem Hotelzimmer in Meran in Südtirol. Ich habe mir dankenswerterweise um diese Uhrzeit auch von meiner Frau einen Aperol Spritz bringen lassen. Veneziano, wie es hier heißt. Darf ich, glaube ich, in Urlaubszeiten mir auch mal gönnen. Und solange jetzt wir hier podcasten im Zimmer, darf die Tochter auch nicht ins Bett. Ich habe gesagt, es muss Ruhe herrschen.
Oh, das ist gemein. Nein, das hast du ganz anders angekündigt. Du hast gesagt, kann gut sein, dass die Tochter dann mal kommt und Bescheid sagt, dass sie ins Bett will. Also ich sehe schon, wir müssen uns sputen. Matze, machen wir es mal ganz offen auf. Du weißt ja, dass das hier ein Sportpodcast ist. Für die, die sich nicht erinnern, Matze war ja ganz lange Jahre, also erstmal war er Hallensprecher für den Würzburger Basketballern. Deswegen gute Verbindung zu Dirk Nowitzki. Auf dieses Thema kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal zurück. Du warst ja aber auch bei Sky Sport News Reporter. Dann bei Eurosport hast du jahrelang Skispringen auf ein neues Level gehoben, um dann das Bürgermeisteramt in Dettelbach auf ein neues Level zu heben. Das liegt übrigens im schönen Frankenland, Dettelbach. Was ist dir denn vor allem aus der letzten Woche, hast du überhaupt Zeit gehabt, Sport zu verfolgen? Was war das Letzte und Eindrucksvollste, was dir aus dieser Sportwoche so in den Sinn kommt?
Oh, ich glaube, das ist in dieser Woche ganz einfach. Das hat, glaube ich, wirklich jeder irgendwie mitbekommen. Selbst nicht Sportfans, weil es so omnipräsent in allen Medien war. Das war das Heimspiel von Eintracht Frankfurt im Camp Nou in Barcelona. Unfassbar. Mir hat heute erst ein Freund, ein alter Kollege von Sky Sport News HD, Michael Schüler, ein WhatsApp-Bild geschickt mit Frohe Ostern, wo die Schrift quasi ins Stadion der Eintracht in Frankfurt, also in die Sitze geschrieben war. Dann habe ich zurückgeschrieben, ist falsch, euer Stadion hat doch jetzt eigentlich 3 Ränge und nicht mehr nur 2. Worauf er dann gleich zurückgeschrieben hat, dass die Frankfurter Eintracht sich fair zeigt und in London den Heimspielfans 5000 Tickets gönnt.
Stimmt, das habe ich auch gelesen. Genau das. Dankenswerterweise im London Stadium dürfen dann auch 5000 West Ham-Fans vor Ort sein. Ja, da bist du natürlich genau bei dem Thema. Wie soll man das überhaupt? Ja, und ich habe erstaunlich wenig böse Nachrichten bekommen, dass ich gesagt habe, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht, wie Eintracht Frankfurt gegen diesen Giganten FC Barcelona da weiterkommt. Der Kader war. Ja, okay, Saisonstart, da war vieles schwierig, da sind dann vielleicht doch ein bisschen zu viele klasse Spieler gegangen, vor allem natürlich Messi gegangen, das war ein Riesenloch, aber was die inzwischen wieder spielen, ich habe es ja in den letzten Wochen häufiger schon mal im Podcast gesagt, ich bin echt inzwischen offensiv wieder begeistert, krasse Transfers gemacht, die sie da reingeholt haben im Winter mit Traoré, mit Aubameyang, ein Dembélé ist wieder da und so. Matze, ganz ehrlich, hättest du das rein sportlich für denkbar. Ich konnte mir das selbst nach dem 1-1 im Hinspiel, wo es gut aussah für die Eintracht, ich sage ehrlich, ich konnte es mir nicht vorstellen, dass Frankfurt dieses Barcelona schlägt. Zu Hause auch noch, also in deren Stadion. Wobei, nee, zu Hause in Frankfurt trifft es ja eigentlich eher von der Stimmung her.
Ja, das stimmt definitiv. Nee, das, was du jetzt gerade in 2 Minuten gepackt hast, packe ich in 2 Sekunden. Nein, habe ich auch nicht dran geglaubt. Allerdings gebe ich zu, dass ich mich schon auch vor den Fernseher gesetzt habe und habe gesagt, wenn dieses Müh an Chance vielleicht Wirklichkeit wird, dann möchte ich schon auch dabei gewesen sein und das live gesehen haben. Ja. Aber ich glaube, so wirklich hat kaum einer dran geglaubt. Es wäre auch alles andere als eine Schande gewesen, wenn die Eintracht gegen Barcelona in Barcelona ausgeschieden wäre. Vor allem, wie du es auch gesagt hast, weil hat auch in den Medien zuletzt immer wieder dann vernommen, Xavi hat sie wiederbelebt, Barcelona wächst wieder zu alter Stärke und Größe. Und da sollte ja eigentlich Eintracht Frankfurt nicht stören bei diesem Prozess. Und wenn man so die Interviews von den Frankfurtern nach dem Spiel so ein bisschen auch gehört hat und zwischen den Zeilen rausgehört hat, glaube ich, hätten sie selbst gut mit leben können, wenn sie sich ordentlich in Spanien verkaufen, aber erhobenen Hauptes ausscheiden. Ich glaube, damit haben am Ende viele gerechnet und dass dann dieses Fußballwunder passiert, das erlebt man als Sportler, glaube ich, einmal im Leben, ein solches Spiel. Und das hat man dann auch nach dem Spiel gesehen, diese Emotionen sowohl bei den Vereinsverantwortlichen, bei den Spielern sowieso und auch bei den Fans. Das war unglaublich.
Krasse Bilder, oder? Wie die, was war das? Von Minuten lang brauchen wir gar nicht reden. Ich glaube, wir reden von einer halben, dreiviertel Stunde, wo die Mannschaft da vor diesem Fanblock, nochmal, wir reden von einem Auswärtsspiel in Barcelona, vor 25.000 weiß gekleideten Frankfurtern stehen. Und einen gab es aber übrigens doch, habe ich bei meinen jetzigen, deinen alten Kollegen von den News gehört, der Fischer. Der Frankfurt-Präsident, der ist ja den ganzen Tag mit über Las Ramblas und so getingelt mit den ganzen Fans. Und der hat übrigens wirklich gesagt, doch Leute, ich hab tausende Zeugen, ich habe jedem erzählt, wir kommen weiter und wir gewinnen das Ding. Also es gab wohl einen Grundoptimisten wahrscheinlich in ganz Frankfurt, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass es einen anderen gab, aber der hat scheinbar gesagt, doch, das packen wir. Matze, was ich noch spannend fände aus deiner Sicht, ist ja schon bemerkenswert, und das haben mir auch zwei, drei Leute geschrieben, redet doch gerne mal darüber, und das ist für mich auch ein Thema, was ich ultra spannend finde. Warum ist das so und was sagt uns das über den Fußball, dass du sagst, obwohl du echt verdammt viel anderes zu tun hast, ne, in deiner Funktion, dass du sagst, ey, wenn es da diese Mini-Chance für Frankfurt gibt, dann will ich das auch live vorm Fernseher miterlebt haben. Und 30.000 sagen halt, ich will das live im Stadion miterleben. Wenn ich den Schwenk rüber mache zu Atalanta Bergamo gegen RB Leipzig, die auch das erste Mal in ihrer zugegeben relativ kurzen Vereinsgeschichte jetzt so ein Europa-League-Halbfinale spielen. Warum ist das so ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, was Leipzig um 19 Uhr gemacht hat und was Frankfurt um 21 Uhr macht? Wie wirkt das Ganze so auf dich? Ich nehme ja mal auch an, bei dir hat dieses Frankfurt-Ding was ganz anderes ausgelöst als Leipzig.
Ja, klar. Ich glaube, wir wollen ja jetzt nicht Frankfurt mit Leipzig vergleichen. Sage ich mit allem Respekt vor RB Leipzig. Ich glaube, auch wenn man von den Emotionen her im Verein ein Fußballwunder zutraut, als deutscher Fußballfan, dann ist es natürlich eher Eintracht Frankfurt, weil dafür ist der Verein, die Fans, die Atmosphäre ja auch schon beim Hinspiel absolut bekannt. Und ich gebe auch zu, ich habe eigentlich auch, weil man es schon erahnen hat können, dass viele Frankfurter da sein werden, auch zu meiner Frau gesagt, ich will da übrigens Fußball gucken, weil ich alleine die Atmosphäre sehen will, unabhängig davon, wie es ausgeht. Sowohl beim Hinspiel sowieso, aber auch beim Rückspiel, denn ich hatte auch ein paar Bekannte, ein paar Frankfurt-Fans, die auch rübergeflogen sind, schon Flug und alles gebucht haben, ohne zu wissen, ob sie an Karten kommen, wie sie an Karten kommen.
Ach krass.
Hauptsache mal
was haben sie so erzählt?
Dann klappt es schon irgendwie.
Ja, das also war halt, bei denen hat es funktioniert? Ja.
Ja, also von dreien weiß ich, dass sie definitiv im Stadion waren, weil sie Bilder gepostet haben, unter anderem mit dem Eintracht-Präsident auf der Tribüne. Einer auch quasi im Oberrang, im offiziellen Auswärts-Fan-Block, aber den gab es bei dem Spiel ja irgendwie nicht, denn das ganze Stadion war irgendwie bunt gemischt. Auch natürlich schön zu erkennen durch die Aktion Alle in Weiß der Frankfurt-Fans. Also es war, glaube ich, für viele Eintracht-Fans einfach ein unglaublicher Trip. Es waren ja auch noch den Zahlen nach ein paar drüben, die dann gar keine Karten bekommen haben, aber die werden es auch nicht bereuen. Allein den Fanmarsch durch die Stadt, die ganzen Emotionen schon vorher. Das sind Momente, die erlebst du auch als Fan wahrscheinlich in der Form nicht nochmal. Und das ist auch für Eintracht Frankfurt jetzt zum Beispiel, glaube ich, nochmal anders als für, nehmen wir mal Bayern München, die ja regelmäßig große Spiele haben, auch im europäischen Fußball. Aber da ist es halt, wenn Bayern im Halbfinale gegen Barca mal auswärts auch deutlich gewinnt, dann ist das irgendwie so, den Bayern traut man das zu, die können das. Und bei Eintracht war es halt so, naja, jeder geht irgendwie davon aus, wenn die Fußballwelt normal läuft, dann kommt Barca da zu Hause weiter mit dem Publikum im Rücken. Und wenn es aber dann komplett anders kommt, dann ist das ein Moment, wo du das gar nicht greifen und fassen kannst als Fan. Und also ich habe es den Frankfurtern total gegönnt. Und um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ich glaube, dass es schwer in Worte zu fassen ist, aber ich glaube, dass jeder Fußballfan, der ehrlich antwortet, da sagt, naja, es ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt als deutscher Fan dann mit Eintracht Frankfurt, mit dieser gewachsenen Tradition, mit diesen Fans, die sich diesen stimmungsvollen Ruf ja auch über Jahre erarbeitet haben, mitfiebere, oder mit RB Leipzig, die zweifelsohne absolut professionelle Arbeit machen, sehenswerten Fußball schauen, aber so ein Fußballwunder mit viel Emotionen, das traut man dann doch eher den Frankfurtern zu.
Ja. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich meine, ich habe da inzwischen schon auch viel gehört, dass in Leipzig auch was wächst, besonders bei einer ganz jungen Generation, die halt also gefühlt schon mit diesem Verein aufwächst. Wir sind natürlich noch Fußballfans geworden, da war von dem noch keine Rede. Deswegen ist es da, glaube ich, für Leute in unserem Alter, wie soll ich sagen, neu, befremdlich, whatever, was auch immer, da hat jeder so seine eigene Deutung. Aber ich glaube, für besonders in Leipzig höre ich schon, dass das viele binden sich dort halt an den Verein, weil es halt dann doch ganz anderen Spaß macht, Champions League und in der Bundesliga oben mitzuspielen. Der SSV Mark Cranstedt dann, glaube ich, der nicht diese Mobilisierungskraft hatte. Krass finde ich jetzt halt, Matze, dass ich dann höre, für Barca natürlich, also irgendwo ein bisschen peinlich im eigenen Stadion, dass du ein Auswärtsspiel hast, so kann man es ja echt einfach nennen, ne? Aber wenn ich jetzt höre, dass Joan Laporta, der Barca-Präsident, alle Hebel in Bewegung setzt, dass sich sowas nie wieder wiederholt, dass Karten nur noch personalisiert ausgegeben werden und so weiter, diese ganzen Mechanismen sind ja einigermaßen bekannt, wie man das machen kann. Ich frage mich schon, verstehen die eigentlich, was Fußball in seinem Kern ist? Dass das natürlich für Barca ist ein Riesenverein. Trotzdem, wenn ich mir Fußball auf der ganzen Welt angucke oder zumindest in Europa, ist Barca auch nur ein Mikrokosmos von diesem riesen Makrokosmos Fußball, der Millionen von Menschen bewegt. Ich frage mich schon, versteht der eigentlich nicht, dass das jetzt für Barca in dem Moment vielleicht schmerzhaft war? Aber dass das für die ganze Fußballwelt, für ganz Fußball-Europa mindestens, war ein unfassbares Geschenk war. Und man sowas nicht bekämpfen darf, sondern dann als Verein auch mal aushalten muss und sagen muss, Chapeau Frankfurt, es ist unfassbar, was ihr macht, wenn ihr in Europa seid und sagt, diese Schmach, ich nehme jetzt mal einen fürs Team und lasst den europäischen Fußball dieses Wunder haben. Wie kann man da direkt drauf kommen und zu sagen, nee, ich denke nur an mich und meinen Verein und das hat mir nicht gefallen und sowas darf es nie wieder geben. Das macht mir echt Schiss um unseren Fußball, um es mal pathetisch zu sagen.
Jetzt pass auf, Schmizo, ich nehme dir die Angst, du musst keinen Schiss haben, weil jetzt hilft mir meine politische Erfahrung. Der muss das sagen. Oh. Der hat ja offenbar auch mitbekommen, dass die Barca-Fans schon während des Spiels erstmal ihm die Schuld in die Schuhe geschoben haben. Und ja, offenbar auch im Stadion, kann ich jetzt nicht verifizieren, hat man gelesen und erzählt bekommen, offenbar auch seinen Rücktritt gefordert haben, eben wegen dieser Kartenschmach, war ja offenbar auch direkt dann in der Halbzeit dieser Fanboykott, wo sie rausgegangen sind. Deswegen muss er jetzt ja, einfach um seinen Kopf da aus der Schlinge zu ziehen, sagen, liebe Fans, ich verspreche euch, das passiert nie mehr wieder. Wenn man ihn bei einem Glas spanischem Rotwein am Abend vielleicht fragt, wird er genau das sagen, nicht öffentlich, aber ehrlich aus dem Herzen raus, weil er auch irgendwo Fußballer mit Sicherheit ist, was du hören möchtest und sagt, eigentlich war es Wahnsinn, was die Eintracht mit ihren Fans da geschaffen hat, zu unserem Leid. Aber nach außen muss er das irgendwie sagen vor den emotionalen spanischen Fans, um da nicht komplett wie beim Stierkampf durch die Arena getrieben zu werden in Spanien. Und ich glaube aber, dass er sich im tiefsten Herzen auch versteht und sagt, dass es sensationell war. Am Ende wird er es eh nie aufhalten können, sind wir doch mal ehrlich. Ich meine, die paar Kumpels, die von mir drüben waren, die haben auch erzählt, die haben dann versucht, Karten zu bekommen, dann konntest du mit ausländischen Kreditkarten die nicht mehr bezahlen und dann hat man versucht, ist ja schnell heutzutage im Netz über Social Media, an in Spanien lebende Deutsche ranzukommen, die irgendwie eine spanische Kreditkarte haben, die dann da die Karten gekauft haben. Es gab ja offenbar auch einige Barca-Fans, die fest natürlich davon ausgegangen sind, dass Barca weiterkommt und sie dann ihre Dauerkarte im Halbfinale wieder nutzen können und haben dann ihre Karte vom Stadion an die Frankfurter halt eben verkauft und dann nimmt das so eine Dynamik an und die runterfliegen ohne Karte, die legen dann auch mal ruckzuck einen dreistelligen Betrag hin, wenn es reicht im Zweifelsfall und dann mit allen Maßnahmen, die sie ergreifen, werden sie den Schwarzmarkt ja nie so komplett aufhalten und durchbrechen können, weil sonst müsstest du ja wirklich dann, wenn du die Karten nur personalisierst, irgendwie beim Eintritt auch dann noch mit der Ausweiskontrolle, wissen wir alles unrealistisch. Also solche Wunder und solche speziellen Momente wird es, glaube ich, zum Glück, wie du auch richtig sagst, im Fußball immer wieder geben. Nicht jede Woche, nicht jedes Jahr, vielleicht auch nicht jedes Jahrzehnt, deswegen wird das oder dieser Abend, glaube ich, in die Geschichte eingehen.
Krass, da hast du mir jetzt wirklich ehrlich sehr schnell und sehr sehr rational und für mich gut verständlich meine Angst genommen. Das ist ja, Aber ist das denn wirklich so, dass Politiker einem manchmal nicht in der Öffentlichkeit genau die Wahrheit erklären, wie sie es denn eigentlich sehen und erleben? Da bin ich ja jetzt völlig schockiert, muss ich dir sagen.
Ja, nein, Schwieso. Die Politiker sind die ehrlichsten Menschen auf diesem Planeten, die immer sofort gerade raus das sagen, was sie meinen und wissen. Auch da lasse ich dich in deiner heilen Welt.
Aber nee, das ist echt, da hast du mir jetzt echt geholfen. Verdammt, das tut gut zu hören. Ich bin halt ein bisschen ins Gebrandmarkt vom letzten Barca-Präsidenten, der ja wirklich gesagt hat, ist mir scheißegal, haut die Kohle raus, ich will mich mit einem großen Knall verabschieden und alle Titel gewinnen. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen gebrandmarkt und der Bartomeu denkt dann doch mehr an die Fußballwelt als Ganzes, als ich ihm das jetzt gerade zutraue. Das wäre eigentlich schön zu hören. Ja, ich glaube, mit ein Jahrzehntereignis oder so, da hast du es, glaube ich, echt ganz gut getroffen, weil so fühlt sich's für mich auch an. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da ready wäre für, ne? Ich habe ja in der letzten Woche ausführlich von meinem Trip nach Manchester gegen Liverpool erzählt und manchmal ist der Busch ja dann. Der ist mit seiner Erfahrung ja doch echt weit dabei, ne? Weil der hat direkt gesagt, und das würde mich interessieren, wie es dir damals da so mitging, der hat direkt gesagt, boah, nach so einem für dich absolut emotionalen Top, kann halt sein, dass du danach, so eine Woche danach echt in einem Loch bist. Und es kam genau so. Ich war noch 2-3 Tage, wie als hätte ich was eingeworfen. Und dann war ich aber auch dermaßen gar nicht, mir ging es nicht schlecht oder so, aber ich habe gemerkt, Alter, zum Glück kam dann noch dieses Frankfurt-Spiel. Das hat mich aus meiner Lethargie nochmal richtig für 3-4 Stunden rausgezogen. Und dann jetzt am Wochenende, ich sage dir, ich war Freitag, Samstag so dermaßen leer. Du hast ja auch echt fette Dinger als Reporter so erlebt. Hattest du das auch mal, wenn du so einen selbsterlebten totalen Klimax wie ich in Manchester hattest und dann kommt vorm Fernseher nochmal so ein Hammer wie die Eintracht, dass du dann einfach mal komplett leer bist? Hattest du das auch vielleicht mal nach fetten Skisprung-Sachen zum Beispiel oder so?
Ja, total. Also Skisprung, was für uns halt total emotional war, als ich mit Hanni das vor Eurosport machen durfte, war die Skiflug-WM. War das Finale der Raw Air 2017 in Vikersund, die größte Skiflugschanze der Welt. Skifliegen ist ohnehin schon spektakulär. Und an dem Tag sind ja direkt zwei Weltrekorde geflogen worden, die bis heute stehen. Also der letzte Rekord
Stefan Kraft,
von Stefan, ne? Kraft noch immer, genau, ja. 2,53,5. Ja. Es war einfach gigantisches Wetter. Es war einfach absolut angerichtet für weite Flüge, dass es wirklich in Richtung Rekord gehen kann, hat man am Anfang noch gar nicht so erwartet. Hanni hat es zwar immer angedeutet, wenn der Wind so bleibt, dann kann das ein richtig geiler Abend werden. Er hat dann am Ende recht behalten. Und dann war das so, dass ja das vorletzte Event der Saison war. Wir sind dann aus Vikersund nach Hause geflogen. Also die Sendung war der Hammer. Das waren, soweit ich auch bis heute weiß, die Rekordeinschaltquoten für Eurosport im Skispringen und im Skifliegen. Und also zwei Skiflug-Weltrekorde hintereinander. Wir sind da total durch die Decke gegangen und mussten dann irgendwie erstmal runterkommen, nächsten Tag nach Hause fliegen. Dann kommst du am Montagabend aus Oslo nach Hause und fährst am Donnerstag oder Mittwochnacht eigentlich wieder weiter mit dem Auto nach Slowenien, nach Planica zum nächsten Skifliegen, zum Saisonfinale, wo dann die Entscheidung fällt, wer gewinnt den Gesamtweltcup etc. Und da hast du nochmal ein spektakuläres Skifliegen, wo die Fans brutal emotional sind. Es ist ein riesen Skiflug, ein Sportspektakel und wir kommen dahin und waren irgendwie komplett erstmal irgendwie durch und sagen, ey, jetzt musst du dich aber irgendwie nochmal auf Touren bringen. Jetzt kommt das eigentliche Saisonfinale.
Ja,
Aber das passiert ja, glaube ich, auch als Reporter nur deswegen, weil, das unterstelle ich jetzt mal allen Kolleginnen und Kollegen, diesen Sport machst du in der Regel dann, du machst ihn nur dann und dann auch nur gut, wenn du diese Emotionen für Sport hast, die in dir drin sind und die kannst du ja nicht lernen. Da gibt es ja auch ein paar einzelne Beispiele, will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt die meisten zumindest und am Ende die sich auch langfristig, glaube ich, in der Branche irgendwo durchsetzen, sind die haben diese Emotionen vom Sport als Kinder aufgesaugt und die wurden mit jedem Jahr mehr und dann lebst du das Event und was da gerade passiert und da ist ja wurscht, welche Sportart, ja dann körperlich mit, Ne, du leidest mit und du fieberst mit und du hast ähnliche Glücksgefühle, nicht die gleichen, aber ähnliche wie die Athleten und wie die Sportler. Und dementsprechend bist du halt auch dann, glaube ich, ähnlich durch. Natürlich auf einem anderen Niveau, ne? Darf jetzt nicht vergleichen mit demjenigen, der das Champions-League-Finale gespielt hat, aber als Fan bist du ja da. Ich meine, sieht man ja auch, schau dir die Bilder auf den Tribünen an, wenn Fans weinen oder völlig in Ekstase sind. Ne?
100 pro. Allein die Frankfurter Fans.
Das ist immer wieder beim Thema, ja.
Barcelona, ne? Ja, genau. Alle völlig fertig, als hätten sie selber gespielt.
Aber das hat mich auch, ja. Oder anderes Beispiel, da ging es gar nicht um das sportliche Event an sich oder um das sportliche Ergebnis, es ging schon um das Event. Das war das Karriereende von Dirk Nowitzki in Dallas. Das live miterleben zu dürfen, das letzte Spiel zu Hause und das allerletzte dann in San Antonio, wo keiner mehr aufs Ergebnis guckt, sondern einfach nur diesen Moment aufsaugt, da nochmal dabei zu sein. Das hat auch dann eine gewisse Zeit gebraucht, um da dann wieder runterzukommen. Und das Krasseste war, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, ich müsste meine Frau fragen, aber egal, ist jetzt gerade nicht da. es war ja so, dass wir nach dem letzten Spiel von Dirk waren wir dann, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, es war ja das letzte Spiel in Dallas, das letzte Heimspiel, dann hat das verkündet. Und dann hat, am nächsten Tag ging es nach San Antonio, dann war das letzte Spiel, da sind wir mit dem Bus hingefahren und dann wieder zurück ins Hotel. Genau, und am nächsten Tag nach dem San Antonio-Spiel hat Dirk ja in dem einen Hotel, das sein Sponsor, die ING, zum Deutschen Haus quasi umfunktioniert hat, seine letzte Pressekonferenz geben, die ich damals ja sogar moderieren durfte. Und dann hatten wir unseren Kehr aus quasi in Dallas. Also Dirk ist dann nach Hause, hat auch mal durchgeschnauft und wir haben abends eine schöne Feier gemacht. Icke war damals dabei und Icke, meine Frau und ich sind dann nach der Pressekonferenz mit Dirk zu dritt durch Dallas gefahren mit dem Uber und haben dann so ein Winehouse gefunden, also so ein, ja, ein Weingut und haben spontan eine Weinprobe gemacht und haben eigentlich die Erlebnisse der letzten Tage aufarbeiten wollen. Und unsere Emotionen versucht zu sammeln bei gutem Wein, muss ich sagen. Und dann haben wir irgendwie, weil meine Frau und ich hatten ja eine Woche vorher geheiratet, haben wir da auch dann über die Hochzeit gesprochen, über Familie. Und dann sagt Icke, naja, jetzt hat er ja verheiratet, jetzt kommen dann die Kinder. Und dann sage ich, so ist der Plan. Und dann sagt meine Frau, ja, so richtig Durst auf Wein hat sie eh nicht. Dann sagen Icke und ich so nach ein paar Weinchen da in Dallas, komm, vielleicht hat es ja schon geklappt, wir fahren mal mit dem Uber zur Pharmazie und holen einen Schwangerschaftstest. Und Icke und ich marschieren dahin und machen das und fahren zurück ins Hotel vorm Abendessen und machen ohne große Erwartung dann diesen Test und plötzlich steht da pregnant. So, aus der einen Emotion raus, aus Dirks Ernst. Abschied irgendwie, also für mich als Basketball- und Dirk-Fan war das ja ohnehin ein Highlight und dann erfährst du da drüben noch so ein Gefühl zwischen Tür und Angel.
Was ist das?
So, deswegen, es wird immer bleiben, war Icke der Erste, der erfahren hat, dass wir Eltern werden. Er hat es auch bis zur 12. Woche, war er der Einzige neben meiner Frau. Weil nein, das mussten wir ihm natürlich sofort sagen. Er konnte sein Glück nicht fassen, ja. Das war, werde ich auch nie vergessen. Unglaublich. Und das war, also, ne, das sind völlig unterschiedliche Emotionen, aber genau das, was du beschreibst, du bist so völlig geflasht und dann fällst du irgendwie in ein Loch und willst es gerade verarbeiten und zack, kommt das Nächste. Total emotionale, positive Emotionen.
Ja, aber das ist ja, Alter, also das ist ja viel, da kann ich mit, das heißt ja Manchester 50% höchstens dagegen, das ist ja, das habe ich ja noch nie gehört, ey. Dein und größtes.
Icke ist nur nicht Patenonkel geworden, weil man nie erreicht.
Das ist echt bei dem Typen, oh Leute, wirklich. Also mit Icke werde ich nie wieder eine Folge aufnehmen können. Ich glaube, ich habe den jetzt 6-7 Mal angerufen, um dann mal eine WhatsApp von 4 Zeilen zurückzusehen. Der Typ ist wirklich ein Irrer, aber ich liebe ihn irgendwie trotzdem.
Wir alle.
Du musst vielleicht nochmal erzählen, Matze, jetzt gehen wir zwar kreuz und quer her, aber gerade das finde ich geil. Du kennst Dirk ja schon ewig, ne? Also ihr habt ja so eine richtig spezielle Verbindung, die, ich weiß nicht, gefühlt mehr als dein halbes Leben zurückgeht, wenn ich richtig bin.
Ja, da muss ich jetzt so ein bisschen eingrenzen. Wir haben jetzt keine wirkliche, das denken immer viele, weil ich halt als Reporter dann auch viel über ihn berichten durfte, zum Glück dann in meiner Zeit auch dann für Sky, wo ich dann auch nach Dallas durfte. Ansonsten früher war das ja eher so unter dem Radar, als ich für den Würzburger Regionalfunk fürs Radio unterwegs war. Aber ich habe halt seine Karriere komplett miterlebt. Aber da hat er mich, glaube ich, nicht wahrgenommen. Und ich glaube, er würde jetzt auch mich, wenn er seine 50 besten Freunde aufschreiben müsste, wäre ich jetzt auch nicht auf der Liste dabei. Also das ist jetzt nichts, wo wir sagen, wir haben da regelmäßig Kontakt oder eine Freundschaft. Ich war halt ein Reporter aus seiner Heimatstadt. Und ich glaube, wenn du ihn fragst, wer Matze Bielik ist, dann weiß er das auch. Aber dass wir so richtig uns privat dick kennen, so ist es auch nicht. Ich habe halt seine Karriere miterleben dürfen als Fan in Würzburg, leider nicht als Hallensprecher damals schon, aber als Fan, ja, als Lokalreporter im Radio und dann eben als Sportreporter für Sky Sport News HD, wo ich dann immer regelmäßig auch nach Dallas durfte. Und nachdem ich auch aus seiner Heimat kam, war vielleicht da irgendwie das Gefühl nach draußen enger, als es in der Realität war. Also ich kenne seine Familie, ich kenne auch seinen Vater und seine Mutter. Sein Vater sagt immer, wenn du nicht so klein wärst, hättest du auch mein Sohn sein können. Aber das ist fast von der Größe her diese Familie nicht. Aber dass es jetzt so eine richtig dicke Freundschaft ist, das will ich jetzt auch da unterstreichen, dass das wär so ein bisschen Name-Dropping.
Okay, ja, krass. Ach so, dann habe ich das ein bisschen damals, ich habe euch ja nur einmal zusammen sozusagen in Aktion gesehen beim Champions for Charity Match da in Mainz. Da kam mir das so vor, als wärt ihr krass vertraut miteinander, aber dann ist das doch eher eine Sache, weil man businessmäßig quasi schon viel zusammen erlebt hat.
Das muss ich sagen, das ist, glaube ich, eine Qualität von Dirk, dass er vielen Menschen nicht nur dieses Gefühl gibt, sondern der ist halt so. Also wenn er grundsätzlich Vertrauen zu einer Person hat, dann erwidert er das auch und ist einfach total nett zu den Menschen, also zu allen Menschen, die irgendwo mal ihn treffen dürfen. Und das habe ich immer wieder erlebt, also das war jetzt nichts, was exklusiv mich betrifft. Ich glaube, Buschi hat da eine ähnliche Meinung zu ihm und über ihn. Er sagt ja auch immer, dass sie jetzt nicht die besten Kumpels sind, Freunde, aber sich halt kennen über die Arbeit und irgendwo auch gegenseitig schätzen und respektieren. Und ich meine, Buschi hat ja, und das weiß auch Dirk, viel für den deutschen Basketball insgesamt getan. Das werden manche jetzt vielleicht andere kritisch sehen, aber ich meine, er ist das Reportergesicht und die Stimme über viele, viele Jahre gewesen im deutschen Basketball. Und auch zu Zeiten, wo die NBA vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit in Gesamtdeutschland hatte im Sport, wo Buschi eben groß dabei war. Und das hat Dirk, glaube ich, immer gewertschätzt, dass es da einen positiv Verrückten in Deutschland gibt, der...
Finde ich nicht in Ordnung, dass du dieses Buschi-Märchen jetzt hier nochmal so
Entschuldigung. Kannst du schneiden?
Ich kann dich ja nicht von allem abhalten. Es ist absolut okay, Matze. Da freut sich der alte Mann wieder. Das ist doch wirklich... Du, wir holen ihn einmal ganz kurz dazu. Denn wenn er schon im Urlaub ist und mich hier im Stich lässt und dich in deinem Urlaub einfordert, dass du hier deine Zeit mit mir totschlägst, dann habe ich ihm gesagt... Schickst du mir wenigstens mal eine Sprachnachricht, die ich dann nochmal mit Matze diskutieren kann. Und genau das hat er auch gemacht. Ich spiele das einmal kurz vor. So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen. Da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Da gebe ich einmal zu. Davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so einen Schrott schon gegeben. Und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps. Ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung, ist wie gesagt in der App, ist mega easy, geht nicht drum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 €. Also mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht's nicht wie ich. Macht's steuermäßig nicht idiotisch, sondern macht's mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Deutscher Meister wird nur der SCM. Nur der SCM. Nur der SCM. Deutscher Meister wird nur der SCM. Ja, Schmiso. Oder wie Ralf Möller sagen würde, Schmusi. Alles Liebe aus dem Pitztal. Wetter gut, Schnee vormittags gut, nachmittags Sulz. Da bin ich auch schon beim Gast der heutigen Show, beim Bürgermeister von Dettelbach. Meine Erinnerung an dich, Matze. Keiner kann sich so gut mit Schaufensterpuppen unterhalten wie du. Das ist sensationell. Kannst du dann ja vielleicht mal erklären, was da wieder los war. Ja, ganz liebe Grüße hier aus dem Pitztal. Und da das bei uns nie klappt mit dem Nowitzki im Podcast und Schmiso mich wahrscheinlich jede zweite Folge daraufhin piesackt, würde ich vorschlagen, du als größter Dallas- und Dirk-Fan aller Zeiten aus Deutschland, regel das doch mal. Ich habe keine Zeit mehr, muss auf den Berg. Tschüss.
So, wir machen natürlich erst die etwas weniger brenzlige Geschichte, Matze, um dann zu der anderen über dich zu kommen. Kannst du wirklich, der Buschi hat hier in Folge 1, wirklich in Folge 1 hat er schon groß angetönt, dass wir uns mal mit Dirk Nowitzki verabreden und dann den natürlich in den Podcast reinholen. Und es hat nicht funktioniert. Matze, was müssen wir tun? Was muss ich tun, um die Scharte auszuwetschen, dass er auf Buschi offensichtlich keinen Bock mehr hat, der Dirk?
Aber ich glaube nicht, dass es jetzt an Buschi liegt. Vielleicht ist es auch immer aus zeitlichen Gründen gescheitert. Müssen wir jetzt mal auch mit vielleicht.
Ach, jetzt komm!
Ja, glaube ich jetzt nicht, dass Dirk da jetzt Buschi außen vor lässt, bewusst. Du, wir können gerne mal mit seiner Schwester versuchen, Kontakt aufzunehmen oder Ingo, der sein Management macht. Wir können gerne auch mal versuchen, Holger zu erreichen. Das könnte aber der schwierigste Weg werden. Ich weiß
nicht. Oh ja, Holger geschwind.
Aber ich glaube, dass es da Mittel und Wege gibt. Ich glaube, dass Buschi da fast selbst zu demütig und zu bescheiden ist. Ich glaube, wenn Buschi da wirklich, also ich will jetzt nicht ihm vorweggreifen, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn Dirk direkt von ihm hört und sagt, du, lass uns doch mal, ich mache da so einen ganz netten Podcast, glaube ich, wär Dirk schon, wenn die Zeit es zulässt, mal am Start. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann also ich kann aber gerne den Buschi da unterstützen, wenn ich da irgendwie helfend eingreifen kann. Bevor er weint.
Mal gucken. Es steht da ja noch so eine Basketball-EM schönerweise im deutschen Raum an, so in einem halben Jahr.
Spätestens
vielleicht
dann.
Vielleicht haben wir da ja nochmal eine Chance. Ich bin gespannt. Da ist Dirk ja auch echt dabei, die zu pushen. So, aber viel spannender. Jetzt würde ich gerne wissen, was es mit den Schaufensterpuppen auf sich hat. Ich glaube, ich habe die Geschichte sogar irgendwo ganz weit hinten. Die habe ich schon mal gehört, wenn ich mich nicht irre. Möchtest du das mit uns allen teilen, Matze?
Ob ich das möchte, weiß ich nicht. Aber du lässt mir wahrscheinlich keine andere Wahl. aber du, also wie diese Skireise da immer kurz vor Weihnachten entstanden ist, weiß ich im Ursprung gar nicht. Ich war dann plötzlich durch Buschi mal dabei. Immer die letzte Woche, ein paar Tage vor Weihnachten, trifft sich so ein bisschen ein Kreis der Sportredakteure, Sportreporter in Obertauern zum Skifahren.
Genau.
In einem gemeinsamen Hotel. Und irgendwann habe ich mal vernommen, dass es wohl, weil Icke dann auch dabei war, dass es irgendwie die Ran-Sport-Weihnachtsfeier war. Aber es waren auch Leute dabei, die nicht für RAN gearbeitet haben. Unter anderem ja ich. Ich hatte noch nie für RAN gearbeitet, ja, aber war ja dann halt auch dabei und mittendrin. und es war halt immer ein ganz nettes Fest so mit Icke, Jan Stecker, Buschi sowieso mittendrin. Und die ganze Rasselbande da halt. Und wir waren alle in dem Hotel mit den Beatles-Figuren an der Straße vor der Haustür.
Edelweiß.
Im Edelweiß, genau. Der Name ist mir gerade entfallen. Und ja, ja. zahlen die jetzt dann auch Werbung in diesem Podcast dafür, wenn ich irgendwelche Filme nenne? Das macht ihr aus. Und die haben Schaufensterpuppen, weil die haben ja auch ein, also im Hotel ist ja auch ein Geschäft, ein Kleidungsgeschäft, also und so. Und es war halt mal spät geworden, nach ein paar Kaltgetränken auf Eis. Und ich hatte offenbar mein Feuer noch nicht verschossen, dass ich einfach noch zu reden hatte an diesem Abend. Aber Buschi war im Bett, alle waren im Bett. Und dann bin ich in mein Zimmer gelaufen. Ich war, habe recht spät gebucht und hatte das letzte hintere Zimmer im Eck, ein Einzelzimmer, und kam an der Puppe vorbei. Und ich habe ihr halt dann mein Leid geklagt. Mein Leid über Buschi, dass er immer so böse manchmal sein kann. Nein, und ich weiß nicht, was mich geritten hat. Heute muss ich das ganz ehrlich sagen. Ich muss auch irgendwie Seriosität wahren mittlerweile als Bürgermeister. Aber ich habe das damals auch noch als, also so dämlich war, ich habe das als Selfie-Video festgehalten, meine Unterredung nachts mit dieser Schaufensterpuppe. Und hab's dem Buschi per WhatsApp als Gute-Nacht-Gruß geschickt. Und seitdem ist das Video natürlich nicht mehr nur in unseren beiden Handys geblieben und auch immer wieder mal Thema. Ja, ich glaube, das war so in aller Kürze.
Oh, absolut herrlich. Oh Gott, ich liebe sowas. Und das, sowas, ganz ehrlich, das hat's doch auch, das hat uns Corona doch auch alles irgendwie ganz schön vermiest, dass solche Sachen überhaupt passieren können, weil wer ist noch Skifahren gefahren und hat dann noch vielleicht ein, zwei Bierchen getrunken danach? Ich bin so froh, wenn das jetzt wieder passiert. Aber Matze, damit hast du noch eine saugute Überleitung gefunden, weil bevor wir dann nochmal ein bisschen über Sport quatschen, das würde mich noch interessieren, weil ich immer so das Gefühl habe, die Leute hier interessieren auch so die sportjournalistisch hintergründigen Sachen. Und es ist ja schon ein absoluter Traumjob. Also ich kann mir für mich keinen geileren vorstellen, weil ich auch, ich glaube, ich kann außer Reden auch einfach nichts. Deswegen bin ich da, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Reden und Sport gucken, das sind meine einzigen beiden wirklichen Talente und Hobbys sozusagen im Leben. War das für dich hart? Wie siehst du das inzwischen, das sein zu lassen? Was ja, so habe ich dich immer wahrgenommen. Du hattest ja auch diese unfassbaren Emotionen, von denen du vorher so geil geredet hast. Die hat man oder die hat man sie nicht. Das hattest du ja auch alles. Du warst erfolgreich und hast dich dann trotzdem für den harten Schnitt entschieden und hast einen ganz anderen Weg eingeschlagen als Bürgermeister. Was ja eine mega Verantwortung ist, aber ich stelle mir vor, ein ganz anderes Berufsleben. Wie muss ich mir das vorstellen? Hattest du da schon mit zu kämpfen? Wie stehst du inzwischen zu der Entscheidung? War das hart, diesen vermeintlichen Traumjob Sportjournalismus hinter dir zu lassen für den Moment?
Ja, kurz und knapp, ja. Und ich unterschreibe das, was du sagst. Es ist ein absoluter Traumjob und ich durfte diesen Traum viele Jahre leben und stand dann aber halt mal vor der echt schwierigen Entscheidung, wirklich diesen kompletten Bruch zu machen. Aber und es war dann ein gewisser Prozess auch und dann überlegst du dir, wie oft hast du im Leben, wahrscheinlich nur einmal logischerweise, die Chance, yeah, in deiner Heimatstadt, in der du geboren bist, der du immer irgendwie verbunden warst, auch in den Jahren, wo du dann beruflich mal weg musstest und woanders gelebt hast, wie oft hast du die Chance, dass da eine Gruppierung der Meinung ist, der Matze soll unser Bürgermeisterkandidat werden, mhm, und bestenfalls, mhm, auch noch diese Wahl gewinnen und diese Verantwortung für unsere Stadt übernehmen. Ich meine, ich hatte den Draht und die Verbindung nach Hause ja nie abreißen lassen. Also auch in der Zeit, in der ich in München gelebt habe, war ich ja weiter Hallensprecher in der Bundesliga bei S. Oliver Würzburg. Damit, mhm, ja ohnehin, mhm, fast jedes zweite Wochenende zu Hause. Da bin auch zu Hause bei Freunden und Familie. Die Verbindung war immer da, bevor ich damals nach München gewechselt bin zu Sky und auch dort gelebt habe. War ich ja schon gewählter Stadtrat, also ich habe eine kurze politische Vorgeschichte sogar gehabt, also war da ja schon auch.
Das wusste ich gar nicht, okay.
War da schon, mhm, gewisserweise auch im Thema, die mussten ja irgendwie auch irgendwie auf mich gekommen sein, logischerweise.
Ja, stimmt.
Und dann war das halt so ein Prozess, wo ich mich dann intensiver auch mit noch beschäftigt habe, mit dem bayerischen Selbstverwaltungsrecht. Was hat man denn wirklich für Aufgaben, Pflichten, Haftung, Verantwortung als Bürgermeister? An welchen Stellschrauben kann man denn drehen? Was kann man wirklich bewegen? Und da bin ich auch auf Seminare gegangen, um mich da einfach wirklich auch seriös und fundiert damit auseinanderzusetzen. Und habe dann entschieden, nee, warum immer nur meckern und motzen und alles besser wissen. Mhm. Das tun gerade sowieso alle im Thema Politik in verschiedenen Bereichen. Und nutz doch mal die Chance und mach einfach. Und dann hatte ich das irgendwie so für mich gesehen. Die erste Hälfte meines Berufslebens habe ich den Traum gelebt und die zweite Hälfte meines Berufslebens, so circa, versuche ich jetzt den Traum zu leben, eine positive, hoffentlich positive Entwicklung in meiner Heimatstadt zu lenken und mitzuschreiben. Je nachdem halt, wie lang das Wählervolk mich lässt, das wird sich ja zeigen. Das ist auch das Spannende. Aber das ist ja gefühlt im TV-Journalismus oder im Sportjournalismus nicht anders. Da hast du zwar nicht mehrere tausend Wähler, aber halt dann immer die Programmchefs, wo die Wahl auf dich fallen muss. Stimmt. Gefällst du ihnen, mögen sie deine Stimme, bist du zu dick, bist du zu dünn, war früher noch mehr Thema mal im Ja, ist ja das, so.
Das hast du jetzt nicht zufällig gesagt, gerade das Thema zu dick, zu dünn bei uns beiden, ne?
Nein, du hast ja für unser Eins, sage ich, Schmieso, für uns beide, du hast ja die Lanze gebrochen. Als ich damals, ich war ein paar Tage ja vor dir bei Sky, als ich da war, war das mal Thema. Also zu mir hat man mal gesagt, durch die Blume,
Flachs.
Das ist jetzt die Hemdgröße L, um vor die Kamera zu kommen, wäre M besser, so nach dem Motto.
Kein Flachs, okay.
Ja, aber ich glaube damals, als ich dann an Anfang der Zeit, wo Sky Sport News auf Sendung ging, war glaube ich unausgesprochen das Schönheitsideal, da glaube ich, sage ich jetzt nichts Falsches, noch strenger, als es jetzt ist, wobei ich froh bin, dass es jetzt nicht mehr so ist, weil das habe ich immer für einen Quatsch gehalten. Und da war ich dann auch der Einstellung, wenn jemand meint, ich bin zu dick, für die Kamera, dann soll er mich halt nicht vor die Kamera lassen, dann wird es für mich auch im Leben weitergehen. Das ist kein Kriterium, das einen guten Sportjournalisten ausmacht oder eben nicht.
Ja, krass.
Du beweist also, das so, ja auch. Sonst
ich wollte gerade sagen, sonst wäre ich arbeitslos. Danke, dass du mir die Keule über die Rübe gezogen hast, aber du hast ja völlig recht.
Nein, also okay. Schmieso, mal ganz ehrlich, dick bist du jetzt nicht, ne?
Ja, aber ich, bei mir könnte man auch sagen, Schmieso, 3 Schokoriegel weniger pro Halbzeit, die du dir reinfährst, wären auch mal gut. Vielleicht
ja, aber wir sind Genussmenschen, das muss doch auch muss doch drin sein.
Ja, das unterschreibe ich für mich, da hast du zu 100% recht. Ja. Oh Mann, Matze, absolut herrlich. Geil, das mal zu hören, vielen Dank für diesen kleinen Ausflug. Du hast, wir machen dann auch nochmal einen Schwenk zurück zum Fußball, gibt es natürlich noch ein bisschen mehr, aber jetzt würde ich mit dir mal gerne noch kurz über Basketball quatschen, denn zu meiner Schande muss ich gestehen, und zum Glück habe ich dich. Ich habe natürlich geguckt, was machen denn die Play-Ins, und ich habe gemerkt, also NBA sind wir jetzt, ne? Die Brooklyn Nets und die Hawks, also die Platz 7 und 8 sozusagen, ein bisschen auch die Favoriten haben es im Osten geschafft, im Westen ja glaube ich genauso mit den Timberwolves und den Pelicans, glaube ich die 7 und die 8, also die Play-Ins haben sozusagen die Playoffs hergegeben, die es auch nach der Tabelle gewesen werden. Über den Platz 11 im Westen reden wir bitte nicht.
Ich wollte es gerade sagen, und damit haben wir Playoffs ohne den vermeintlich besten Basketballer aller Zeiten, Schmieso, ne?
Ja, was halt. Aber wenigstens sagst du es. Also ich finde das vermeintlich, könntest du noch streichen, dann sind wir uns schon einig.
Nee, ich verfolge auch immer die Diskussion, die ihr führt und wie Buschi dazu steht. Ich glaube aber, dass das Äpfel mit Birnen verglichen ist. Irgendwie waren auch andere Zeiten. Also es wird, glaube ich, beiden Legenden nicht gerecht, jetzt LeBron mit Michael Jordan zu vergleichen.
Ich glaube, die Diskussion
kann man endlos führen. Man wird für alles irgendwie Argumente finden. Ich bin irgendwie
als Basketball-Fan glücklich, dass man... Aber das, was Jordan für den Spart getan hat, ne? Das kann LeBron ja gar nicht machen. Den nochmal auf ein anderes Niveau heben, das hat eben Jordan damals gemacht. Das kann ja nicht noch einer tun.
Ja, also wenn man es wirklich jetzt vielleicht im Detail diskutieren wollte, aber ich glaube, wir können da die ganze Nacht weitermachen, könnte man, glaube ich, da würde ich dir zur Seite springen, LeBron zuschreiben, dass er, wenn er will, defensiv vielleicht noch ein bisschen mehr kann oder kann und macht auch, wenn er will, als Jordan vielleicht damals gemacht hat. Wobei man auch sagen muss, Jordan musste nicht. Das war vorne schon so gut. Und am Ende sieht man ja auch jetzt am Ausscheiden der Lakers, dass es eine Legende alleine nicht macht. Es muss auch das Team außenrum passen. Und schon schwupps ist halt auch dann der beste Basketballer in der NBA raus und nicht mal in den Playoffs. Obwohl er jetzt auf dem Papier gar kein so ein übles Team hat. Aber es ist dann eben auch einfach ein Mannschaftssport, wo alles zusammenpassen muss, wo die Rädchen ineinander gehen müssen. Und das war bei den Lakers eben nicht der Fall. Und dann kann auch der King nichts ausrichten.
Und ich glaube wirklich, dass, also du hast es schön umschrieben, das ist, glaube ich, der beste und teuerste Kader. Wenn man die Einzelspieler anguckt, der jemals die Playoffs verpasst hat, der größte Roster-Fuck-up, dieses Wort finde ich dafür echt sehr schön, den ich zumindest miterlebt habe. Es mag noch mal was anderes gegeben haben, aber an sowas kann ich mir echt nicht erinnern. Wir reden ja wirklich von Platz 11. Matze, du guckst immer noch wahnsinnig gern die Mavs, da bist du trotz Dirk dran geblieben. Welche Chancen gibst du denen in den Playoffs?
Boah, das hängt jetzt so ein bisschen auf davon ab, wo man ja gerade nicht so rauslesen kann aus den Berichten, wie schlecht oder wie gut geht's schon wieder Luka Doncic. Also man hat ja jetzt gesehen im Auftakt gegen die Jazz, ohne Doncic reicht's dann nicht. Also man hat ja immer so ein bisschen gesagt zuletzt, man sieht Parallelen auch zum Meisterteam mit Dirk damals, man hat den einen Superstar und viele gute funktionierte Rollenspieler außenrum. Ich schätze das Team von damals, 2011, um Dirk noch ein bisschen besser ein, irgendwie auch eingespielter als die jetzigen Mavs, aber für einen Überraschungserfolg halte ich sie auf jeden Fall in der Lage. Aber natürlich nicht ohne Doncic, hat man gesehen. Was mir Hoffnung macht, ist, dass es nur in Anführungszeichen 6 Punkte waren zu Hause ohne Doncic. Allerdings muss man auch dann sehen, das hat man auch letztes Jahr gesehen, vor allem fand ich dann in den Playoffs, Luka ist zwar gigantisch, was er für Stats und was er für Rekorde aufstellt in jungen Jahren, aber ein Basketballspiel dauert eben halt auch 4 Quarter bis zum Ende, zweifelsfall mit Overtime. Und da ist die Fitness immer ein Thema, vor allem in den Playoffs. Und das wird so ein bisschen, glaube ich, der Flaschenhals dann auch für die Mavs insgesamt. Wie fit wird er jetzt erstmal wieder mit seiner Wade und wie ist sein Fitnesszustand insgesamt im Vergleich zu den letzten Jahren? Er sieht jetzt vielleicht nicht ganz so durchtrainiert aus wie Steph Curry. Ist aber jetzt auch gar nicht böse gemeint. Ist ja auch immer ein bisschen Veranlagung und so. Er ist ein ultra sensationeller Basketballer. Aber ob er der ist, der dann als Superstar die Rollenspieler um ihn rum auch wirklich zu einem ganz großen Triumph führen kann, das muss er jetzt beweisen. Ein Überraschungserfolg ist drin, nur jetzt müssen wir halt definieren, was ist ein Überraschungserfolg. Ne? Er kann den Westen, wenn du den Westen gewinnst, bist automatisch auch Topfavorit natürlich auf den Titel. Aber das ist jetzt was zu sagen, ist super schwer, finde ich. Weil ohne ihn wird es schon gegen Utah sehr schwer, wenn er mehrere Spiele ausfällt. Ja, wenn er jetzt Beispiel 2 wieder mit dabei ist und einigermaßen fit ist, dann geht's schon. Ich meine, Dirk war damals 2011 ja auch nicht fit durch die kompletten Playoffs, muss man sagen. Ne? Aber deswegen sage ich, die Mannschaft von damals, wenn man sie vergleicht, war noch ein Tick besser als die jetzige.
Und vor allem, wir reden ja von Seed 4 gegen Seed 5 im Osten. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Mavs da der riesen Favorit grundsätzlich wären, sondern es ist nur ein Platz auseinander. Und das ist genau der, den du im Zweifel dann haben willst, weil du das Heimrecht hast. Und die waren ja auch nur 1-2 Siege hinter den Warriors. Es hätte vielleicht sogar auch noch mehr geben können. Aber da ist echt viel dicht zusammen. Genau, das hast du schon gesagt. Also die haben ihren Auftakt verloren. Die Timberwolves haben ihn gegen die Grizzlies gewonnen. Gehe ich richtig? Also ich meine, Steph Curry muss man ja auf der Pfanne haben mit den Warriors. Die haben Runde 1, die Nuggets. Trotzdem, wir haben ja vorher schon ganz kurz gequatscht und da eine Mannschaft mit 64 Siegen steht, was knappe 10 mehr sind als jeder andere, auch im Osten gibt es lange nicht ein Team mit der Bilanz, die Phoenix Suns allen voran mit Devin Booker und knapp dahinter gefühlt Chris Paul, ist das der Top-Favorit, nicht nur wegen des ersten Platzes, den sie sich geholt haben, also Heimrecht durch die Playoffs im durchgehend, oder siehst du jemanden, der die im Westen schon stoppen kann?
Schwer, also allein aufgrund dieser Performance in der Regular Season muss man sie als Top-Favorit sehen. Von den Namen her an sich, wenn man jetzt mal die Kader einfach auf dem Zettel nebeneinander legt, glaube ich, gäbe es schon Teams, wo man sagt, naja, also ne, das ist jetzt, wenn man es mal so mit Karten vergleicht, müsste das schon möglich sein, die zu knacken. Aber da sind wir vielleicht wieder bei dem Thema, was wir bei den Lakers angesprochen haben. Das, was bei den Lakers einfach überhaupt nicht funktioniert, dass die Rädchen ineinander greifen, das scheint bei Phoenix zu laufen. Kann natürlich jetzt sein, dass die Playoffs mit anderen Emotionen und alles, was dazugehört, brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen, einfach nochmal eine gewisse Dynamik entwickelt. wird sich dann zeigen, wie sich die Suns jetzt auch in den ersten Playoff-Spielen dann präsentieren. Aber wenn sie diese Überlegenheit und diese Dominanz aus der Regular Season jetzt auch dann in die Playoffs mit rübernehmen, sind sie einfach das Team to beat für jeden. Und dann wird es für alle schwer, die gegen die Suns ran müssen.
Ja, könnten krasse, also ich sehe gefühlt da so West Finals gegen die an drei gesetzten Warriors. Die Splash Brothers sind ja wieder vereint. Thompson nach ewiger Verletzung. Curry ist schon wieder auf, ja, vielleicht noch nicht ganz auf dem ganz absurden Level, wo er mal war, aber auf verdammt guten. Poole hat, glaube ich, ein Riesenspiel. Erste Playoff-Runde gemacht, wenn ich richtig bin. Das könnten feine Western Finals werden, oder?
Definitiv. Also gerade eben, weil du das angesprochen hast, eben mit den Warriors, mit den langen Verletzungsproblemen, wo man jetzt die Ergebnisse der Regular Season nicht ganz so hernehmen kann als Tendenz. Wenn die da wieder richtig heiß laufen, dann sind wahrscheinlich die Warriors so vom Bauch her die Ersten oder diejenigen, die am ehesten die Suns stoppen können. Wobei ja. Ich sage, jetzt darf ich mal als Dallas-Fan, Buschi hat es ja gesagt, als größter Mavs- und Dirk-Fan, ein bisschen träumen, dass bei Doncic die Wade recht schnell wieder fit ist und die heiß laufen und da bei diesem Team, das glaube ich auch charakterlich zusammenpasst in Dallas und da gerne miteinander funktioniert, was ja auch immer wichtig ist, vielleicht sind sie ja diejenigen, die keiner so wirklich auf dem Zettel hat und die aber dann ärgern können. Die Warriors am logischsten, wenn dann die Mavs wären so der Traum eines Mavs-Fans, sage ich jetzt aber als Fanboy.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich glaube, da geht es aber auch vielen in Deutschland so, weil gefühlt, ich weiß nicht, wenn ich nur an den Toni Kroos oder so auch denke, das ist ja auch, also ich glaube, es sind so viele durch Dirk einfach bei den Mavs hängen geblieben, dass du da, glaube ich, bei weitem in Deutschland nicht der Einzige wärst, der da irgendwie Bock drauf hätte. Curry übrigens kommt gerade erst aus, ich weiß gar nicht, was für eine Verletzung, aber deswegen hat der noch gar nicht so viel gespielt, auch da wird es ja spannend, kriegt der sein Level dann auch direkt wieder. Sonst kann es ja auch relativ schnell relativ eng werden. Also wird uns die nächsten Wochen sicher verfolgen. Vor allem, wenn der Mann dann wieder zurück ist, der nach eigener Aussage, und jetzt muss ich schockierenderweise natürlich auch immer sagen, auch nach Matze Bieleks Aussage so viel für den deutschen Basketball getan hat. Naja, das werde ich mir von Buschi jetzt natürlich noch häufiger anhören müssen. Sonst lasst uns den Blick, ich weiß, also die Bucks starten zum Beispiel heute Nacht rein, die Nets, wobei die als Superstar-Ansammlung in Osten, viele dachten ja, es muss ja Nets gegen Lakers dann werden bei den Superstar-Ansammlungen, die da haben. Mal gucken, das ist alles heute Nacht, aber ich glaube, oder willst du noch irgendwas zum Osten sagen? Hast du da einen Top-Favoriten? Ich muss mich ehrlich gesagt in diese Playoffs noch reingraben, ich kann dir zum Osten noch gar nicht so viel verraten, sonst, ich weiß nicht, hast du da noch irgendeine Prediction für uns, sonst schieben wir das einfach auf nächste Woche, dann darf uns der Meister des Basketballs in Deutschland alles erzählen. Ja,
dann lasst es doch dem Meister. Ich muss auch zugeben, ich glänze mittlerweile, was den Sport betrifft, natürlich zugegebenermaßen eher mit gefährlichem Halbwissen, weil es der neue Beruf nicht zulässt, wie früher einfach alles klar aufzusaugen. Ja. Da bin ich bei euch beiden auch immer krass geflasht, wie ihr gefühlt alles mitbekommt, was in der Sportwelt passiert. Aber gut, ihr zwei macht halt den ganzen Tag nichts anderes.
Das ist ja der Punkt. Die haben ja nichts zu tun. Also gut, aber, Buschi hat noch einen Hund, aber sonst.
Ja, das stimmt. Ja, und jetzt noch eine viel größere Familie und eigentlich mehrere Hunde dazu bekommen. Da habe ich übrigens allergrößten Respekt, wie er mit der Situation um die Geflüchteten aus der Ukraine umgeht. Allerhöchsten Respekt habe ich ihm auch mal eine WhatsApp geschrieben zu, weil es mich einfach schwer beeindruckt, wie er damit umgeht. Das ist eben auch Buschi, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich ihn auch einmal oder da durfte ich ihn dann, wo ich ihn persönlich kennenlernen durfte, auch mal als Mensch, nicht nur als den positiv Verrückten im Fernsehen kennenlernen. Und wer ihn, glaube ich, wirklich kennt als Typ, der muss ihn lieben, weil er ein ganz, ganz großes Herz und einen tollen Charakter hat. Aber es soll jetzt nicht jetzt so Buschi-Lobeshymne werden, dieser Podcast.
Ja, ich finde, da hast du jetzt einen guten Punkt angesprochen. Insgesamt wird es mir langsam auch ein bisschen viel, der Buschi los. Sage ich dir auch ganz offen und ehrlich.
Die muss ich mir ja schon von ihm gemacht. Ist es eigentlich schon Altersruhestand oder Altersteilzeit heißt das offiziell, dass er jetzt nicht dabei ist oder mal wieder nicht dabei ist im Podcast? Arbeitet er nur, wenn er Lust hat? Oder wie macht er das eigentlich?
Im Endeffekt ist das bei ihm so. Er ist so wahnsinnig reich auch inzwischen, dass er es einfach alles nicht nötig hat, weißt du? Ach, herrlich, ey. Aber das
nee, ist ganz kurz zum Osten, dann schließen wir Basketball ab. Ganz kurz zum Osten, du hast es angesprochen. Ja. Ich glaube, das richtig spannende Duell wird jetzt Bauchgefühl Nets gegen Celtics. Schauen, was dabei rauskommt und dann beobachten wir das und lassen nächste Woche den Meister sprechen, wie sich die Playoffs entwickeln werden.
Sehr geil, sehr geil. Matze, genau so machen wir das. Dann springen wir noch einmal schnell zum Fußball zurück, denn, und das ist irgendwie auch spannend, aber da ich glaube, da tickst du ähnlich wie ich. Wir lieben halt das Positive, die großen positiven Emotionen, weil das ist ja schon krass, dass Bayern gegen Villarreal aus der Champions League ausscheidet und trotzdem haben wir beide, und ich bin da komplett mit dir mitgegangen, das große Thema war für mich die Eintracht gegen Barcelona, weil das, ich liebe halt die geilen Emotionen. Aber über die anderen muss man ja auch mal sprechen. Und ich sage dir, ich tue mich echt schwer, jetzt noch was zu dem Spiel zu sagen. Ja, Einwechslung von Davis war natürlich unglücklich auf Innenverteidiger, aber Hernandez war ja auch verletzt. Und ja, die Bayern hatten wahnsinnig viele Abschlüsse, aber wie viele davon waren wirklich geile Torchancen? Ich sehe es so, dass über beide Spiele Villarreal echt verdammt verdient weitergekommen ist, weil das Hinspiel ist eigentlich ein Treppenwitz, dass das nur 1-0 ausgeht. Das war ein 2-3, wenn nicht sogar ein 4-0 wäre möglich gewesen. Und jetzt im Rückspiel hatten dann die Bayern halt ein bisschen Pech. Aber ich finde, insgesamt geht das total in Ordnung. Wo ich dir echt sage, ich habe meine Gedanken dazu immer noch nicht sortiert, warum das Thema für mich noch viel krasser, ich meine, gegen Villarreal ausscheiden, das kann mal passieren, warum das für mich so ultra negativ behaftet ist und mich echt schwer tut, in eine sportliche Analyse zu gehen, ist das, was Julian Nagelsmann dann auf der PK danach erzählt hat, von 450 Morddrohungen. Ey, da bin ich, ich weiß nicht, irgendwann bin ich echt raus. Ich habe keinen Bock mehr. Ich hatte nicht Sorge, dass sowas passieren kann. Ich dachte einfach, boah, jetzt werden die Ersten schon anfangen, ihn da anzuzählen oder was weiß ich. Und deswegen habe ich schon mal auf Twitter mir so meine Gedanken gemacht, warum ich trotzdem finde, wenn ich mir die Anlaufschwierigkeiten von anderen Trainern, sogar von Pep und Klopp in England, die jetzt die Könige der Könige sind, wenn ich mir das anschaue, wie gut Nagelsmann unter welchem Druck seine erste Saison moderiert, die katastrophale Jahreshauptversammlung und das Katar-Thema, was sich vorher aufgebauscht, danach noch weitergezogen hat, so viele Vertragsverlängerungen, die streitig sind und geht der Lewandowski jetzt nach Spanien und so. Der wird souverän Meister werden, das ist spätestens seit dem 3-0 gegen Bielefeld heute klar. Okay, im Pokal, das war eine Riesengrütze. Ich finde, die Bayern spielen trotzdem geilen Fußball, es macht richtig Spaß. In der Champions League ist es immer noch Viertelfinale, die sind ja nicht in der Gruppenphase ausgeschieden. Und dann, sorry, ich rede mich schon wieder so in Rage, weißt du, aber dann kriegt der solche Nachrichten, ein Mitte-30-jähriger Mann, der ist so ganz grob unser beider Alter, wirklich, ich sag dir, Matze, ich saß wieder hier auf der Couch, als ich diese PK gesehen habe, und ich hätte ausrasten können, was mit unserer Welt los ist, ey.
Ja, Schmizo, beruhig dich, glaube ich, weil das ist das Bittere an der Geschichte. Julian Nagelsmann ist ja da ganz gewiss nicht der Einzige. Und wo kommt das her? Auch deswegen oder vor allem deswegen, weil es diese Kanäle und Plattformen gibt, die wir alle irgendwo mögen. Die Buschi lieben gelernt hat, die du lieben gelernt hast, die du täglich nutzt, die sozialen Netzwerke, wo jeder sofort ein Sprachrohr raus in die Welt hat. Das hat viel Positives, auch das Miteinander, das Untereinander mit Menschen, die man noch nie gesehen hat. Vernünftige, sachliche, lustige, unterhaltsame Dialoge, aber es ist dann eben auch irgendwo die Möglichkeit für solche Trolle. Und ich bin, seitdem ich das gehört habe, hin und her gerissen, ob man darüber groß sprechen sollte. Ich glaube, Julian Nagelsmann geht das sehr professionell und erwachsen auch mit um. Nur jeder, der jetzt darüber spricht, auch wir jetzt in diesem Podcast, gibt ihnen das, was sie eigentlich am wenigsten verdient haben, eine Plattform. Das ist auch eine Meinung dazu. Auf der anderen Seite muss man es irgendwo vielleicht auch mal diskutieren, um wach zu rütteln, aber muss man wirklich wach rütteln? Es weiß doch jeder, dass das passiert im Hintergrund. Und wenn man mal bei Twitter sich ein bisschen rumtreibt und mal weg von den verifizierten Accounts, von den alltäglichen, die man in gewissen Sportszenen dann immer wieder liest, da sind auch so genug Trolle dabei, die größten Stuss da reinschreiben, wofür man ihnen eigentlich jedes Endgerät für immer entziehen müsste. Wird aber nicht möglich sein. Das ist leider ein trauriger Teil unserer Gesellschaft. Das muss man so feststellen. Und deswegen tendiere ich persönlich gerade dazu, eigentlich das nicht groß zu thematisieren, weil die haben diese Aufmerksamkeit gar nicht verdient. Weil es gibt hoffentlich nicht, aber möglicherweise gibt es ein paar, die kriegen das jetzt mit und sind beim nächsten Spiel sauer auf ihren Trainer, auf ihren Torwart, auf ihren Verteidiger und denken sich, ah, dem Julian haben sie auch geschrieben, jetzt schreibe ich mal dem XY, dem muss ich jetzt auch mal sagen, dass er eigentlich doof ist. Schwierig, also ganz schwieriges Thema. Mhm. Lass es uns lieber sportlich besprechen und dazu habe ich auch eine Meinung.
Bayern aber kann danke schon mal wieder für deinen Input. Ich merke echt, dass mir das gut tut, nicht nur mit so einem Hitzkopf wie Buschi, sondern mit so einem abgeklärten, inzwischen bist du halt echt, ne, als Familienvater und Bürgermeister. Ich merke, dass du einen deutlich höheren Grad an abgeklärt hast, als, naja, vor allem als ich und vielleicht auch als Buschi hast. Aber genau, sag gerne was. Ich versuche genau das zu beherzigen. Einfach mal diesen Vollidioten gar nichts geben, blocken und fertig.
Eben. Du hättest früher schon mal so auf mich hören sollen. Wir können ja vielleicht mal einen Schwenk da noch machen zu unserem ersten gemeinsamen Urlaub, Diensturlaub am Gardasee ins Trainingslager des FC Bayern Basketball. Aber ganz kurz noch zu den Bayern. Ich meine,
ja, gerne.
Du hast es richtig zusammengefasst, sportlich völlig verdientes Weiterkommen für Villarreal. Und es darf doch auch mal so sein, klar ist es für Bayern jetzt irgendwo eine Katastrophe. Aber ich kenne noch Zeiten, da war es für die Bayern und auch für die Medien wirklich was wert. Und toll, wenn dann auch, jetzt bleiben wir beim FC Bayern, mal der FC Bayern nur in Anführungszeichen deutscher Meister geworden ist. Ich habe zwei Neffen, die kennen, seit sie auf der Welt sind, nur den FC Bayern als deutschen Meister.
Ja, Wahnsinn.
Das tut doch dem ganzen Sport auf Dauer auch nicht gut. Das wird Oli Kahn und alle Bayern anders sehen, aber es muss doch auch mal wieder spannender werden und ich glaube auch, es hat sich ja bei den Bayern...
Gerade wenn wir sehen, weißt du, wenn, das müssen wir gar nicht beitreten, aber wenn ich dann gestern, also wir nehmen übrigens Sonntagabend auf, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, wenn ich dann gestern sehe, was Borussia Dortmund an guten Tagen zu leisten imstande ist, weißt du, dann ist doch klar, dass in mir diese Sehnsucht wieder hochkommt, zu sagen, Männer, bringt das doch mal bitte die ganze Saison über, dann kriegt ihr die Bayern vielleicht auch mal wieder.
Ja, und ich glaube auch, dass sich es die Wochen davor bei den Bayern schon abgezeichnet hat, dass es da einfach nicht 100% rund läuft. Und dann ist sowas halt einfach auch mal ein Ergebnis. Und ich würde da auch an deiner Stelle, da kann ich jedem Sportreporter und Kommentator irgendwie nur stärken, da auch Julian Nagelsmann irgendwie den Rücken zu stärken, dass ihn jetzt die Medienlandschaft nicht komplett zerfleischt, weil er nur in Anführungszeichen wahrscheinlich schon am kommenden Samstag zu Hause gegen Dortmund nur deutscher Meister wird. Genau das, was du vorhin gesagt hast, habe ich auch als Fan am Rande so wahrgenommen, wo ich jetzt eben nur noch ab und zu mal den Sport konsumiere, dass er Unglaubliches geleistet hat, abseits vom Trainingsplatz und außerhalb des Stadions, und zwar in Pressekonferenzen und Interviews, als so junger Coach noch, wo die Bayern ganz andere Themenfelder hatten und Problemstellen, wo er eigentlich von allen Profis und Medien erfahrenen, professionellen Vereinsverantwortlichen, wo er wirklich immer die besten Antworten gegeben hat. Am charmantesten, am intelligentesten, am souveränsten. Also gerade bei der FC Bayern Jahreshauptversammlung, die habe ich mir tatsächlich abends live reingezogen im Netz. Ich war fassungslos, was da passiert.
Das war krass, ne?
Das war krass. Das war unfassbar. Und eigentlich der den Karren, soweit es noch möglich war, aus dem Dreck gezogen hat, war Julian Nagelsmann.
Ein 34-Jähriger. Noch
ja, unglaublich eigentlich.
Ohne Profikarriere und so.
Ja. Er hat da so viel eigentlich retten müssen und machen müssen, wo er sich dann schon nicht nur auf Fußball und auf seine Mannschaft und so weiter hat konzentrieren können. Und möglicherweise ist das eben auch dann mal, was hinten bei rauskommt, wenn die Saison nicht rund läuft. Insgesamt im gesamten Verein. Also das würde ihm das überhaupt nicht auf die Fahnen schreiben. Ich glaube auch, wenn er so weitermacht, dass er hoffentlich, ich wünsche ihm auch eine erfolgreiche Zukunft für Bayern hat. Ich wünsche aber auch, dass man einem Trainer mal eine Zukunft als erfolgreich attestiert, wenn er nur deutscher Meister wird. Oder wenn er vielleicht mal nur Pokalsieger wird und mal nicht deutscher Meister, was ja für den deutschen Fußball auch wieder mal spannend und wichtig wäre.
Ja,
sondern wenn er einfach dauerhaft eine gute Mannschaft aufbaut, wenn er, so wie es die Bayern ja auch mal zeitweise geschafft haben, Eigengewächse groß zu machen zu Nationalspielern, wenn auch das mal wieder Erfolge sind und nicht nur immer nur Siegen. Das wird natürlich ein Verantwortlicher anders sehen, aber die Zeiten waren einfach spannender und schöner. Und es war auch mal dann herzlich, wenn du gefühlt am letzten Spieltag mehrere Stadien im Auge haben musstest, um zu wissen, wer nach Abpfiff dann die Schale bekommt. Ich hoffe, dass wir sowas wieder erleben werden.
Total. Und dann hatte man da auch wirklich Meisterschaften, die haben sich in dem Spiel 2-3 Mal umentschieden. Das ist ja dann die Krönung. Und davon können wir ja leider gerade echt nur träumen. Und was du gesagt hast, genau das Drumherum. Ich finde aber übrigens auch auf dem Feld, ne, also wenn ich jetzt, also da ist mir fast echt die Kinnlade runtergefallen, als ich gehört habe, dass das Rummenigge sagt, am Kader lag es nicht. Also natürlich ist der Kader nominell besser als der von Villarreal, weil sie haben immer noch den besten Mittelstürmer der Welt, den für mich immer noch mitbesten Torwart der Welt. Sie haben mit Müller einen unvergleichlichen Spieler und mit Kimmich den kommenden Sechser. Ja, würde ich schon sagen, auf absolutem Weltklasse-Niveau. Aber trotzdem, danach, es wird ja so verdammt schnell verdammt dünn. Und wenn ich mir überlege, was der Nagelsmann alles aus der Taktikkiste geholt hat, in einem 2-3-5 aufbauen, das Zentrum eng machen, dann vielleicht doch wieder den Pavard ein bisschen weiter hinten ziehen, nach hinten ziehen und zu dritt aufbauen, dann ist es wieder ein Stück breiter das Spiel und nicht mehr ganz so auf 100% Gegenpressing angewiesen. Also ich finde, auch da hat man über die Saison so krass viel gesehen, was so gut war. Und ja, wenn ich das alles nehme, ja, da steht jetzt am Ende nur ein Titel, aber ich finde, das hast du perfekt zusammengefasst, warum das auch mal reichen darf, so absurd es klingt. Das Team, wenn wir kurz die Champions League noch durchgehen, ich lache wirklich zweimal falsch, weil Chelsea trotz heroischer Aufholjagd sich von Karim Benzema dann doch noch hat rausschießen lassen. Das Ding hat Chelsea einfach im Hinspiel vergeigt und Real ist halt ein Monster in dieser Champions League. Wie ich überhaupt gegen die wetten könnte, war auch ein Amateur-Move von mir. ja. Und dass sich City und Liverpool bei City war es sogar noch doch noch mal relativ eng, da könnten wir jetzt auch lang drüber quatschen, aber ich glaube, das haben auch die meisten gesehen. Für mich braut sich da schon so gefühlt dieses Finale schon wieder Liverpool gegen Manchester City zusammen. Jetzt werde ich schon wieder gegen Real Madrid, ich Vollidiot, aber irgendwie ist das so mein Gefühl, wenn ich mir jetzt diese beiden Halbfinals angucke. Also, dass Villarreal gegen dieses Liverpool jetzt auch noch eine Chance hat, die sind ja jetzt sowas von gewarnt, nachdem Villarreal Juve und Bayern weggemacht hat. Ich sehe trotzdem Liverpool nochmal auf einem ganz anderen Level und ich sehe City dann doch auch mindestens einen zu gut für Real Madrid. Wie geht's dir mit Blick aufs Halbfinale, Matze? Oder erzähle ich da wieder Quatsch?
Nee, ich würde es unterschreiben. Vom Bauchgefühl her sind das gerade die beiden besten Mannschaften Europas, Liverpool und Man City. Deswegen ja auch an der Spitze der Premier League da der direkte Zweikampf. Ich glaube auch dafür ist Jürgen Klopp als Trainer zu gefuchst, dass er jetzt nochmal irgendwie auf Villarreal reinfällt, in Anführungszeichen, und sich genauso ausschmieren lässt wie Juve und Bayern. Da ist Liverpool einfach auch gefestigter als die momentanen Bayern. Real schätze ich auch nicht so stark ein, wie es jetzt irgendwie im Rückspiel gewirkt hat. Ich glaube, du hast recht, dass es Chelsea da einfach verbockt hat, letztendlich. Ja, aber ich meine, na und? Dann gibt es halt wieder das Finale Man City gegen Liverpool. Wenn es ein schönes Fußballspiel wird, können wir glaube ich, mit leben, wobei ich dann natürlich ganz deutlich Jürgen Klopp und Liverpool die Daumen drücke.
Ja, sag
bin,
gerne mal
bin
wieso.
Bin zugegebenermaßen kein großer Pep Guardiola-Fan. Da war ich damals ja noch Reporter bei Sky Sport News.
Ach, krass,
in München.
Ja.
War ja stationiert dann in München und durfte dann, wie Buschi mir gesagt hat, an der Säbener Straße Grashalme wachsen sehen und berichten. Wenn Uli Köhler und Torben Hoffmann keine Zeit hatten oder Urlaub hatten, dann durfte ich oft ran. War tatsächlich regelmäßig und immer wieder auch an der Säbener und habe auch einige Pressekonferenzen etc. miterlebt. Und er wurde irgendwie als der Messias empfangen und gefeiert. Pep Guardiola zweifelsohne ein großer Trainer. Aber irgendwie was menschlich nicht so mein Typ, dann zu distanziert. Und das ist doch eigentlich das, was es ausmacht. Irgendwie dann doch das Zwischenmenschliche, irgendwie der Kontakt zu den Fans. Da hast du immer einen Eindruck gehabt, er hat keinen großen Bock auf Fans. Er will eigentlich nur sein Business machen. Und das ist ja auch das, was der Fan an der Basis eben nicht will, dass es nur Business ist, sondern eben ein Sport, den wir zu Hause auf dem Bolzplatz spielen und dann den großen Stars zu jubeln, die es von uns allen am besten können. Und die Geschichte kann ich nie bestätigen, weil ich persönlich nicht anwesend war, aber ich habe sie mal gehört. Müsste man vielleicht jetzt, muss man mit seriösen Sportreportern sprechen, ob sie es verifizieren können. Du kennst ja ein paar.
Buschi.
Ich rede von seriösen.
Also, Entschuldigung.
Angeblich hat Kalle Rummenigge damals auf der letzten Saisonabschlussfeier, als Pep dann gegangen ist, irgendwie gesagt, du bist als der beste Trainer der Welt gekommen nach München und als Freund gegangen. Und was ich so gehört habe, aber jetzt Achtung, wirklich Gerüchteküche, dass dann der Applaus verhalten war und leichtes Raunen auch so bei manchen Mitarbeitern, weil ich glaube, dass er nicht die große Fanbase im eigenen Vereinslager hatte, Pep Guardiola. Und das ist dann rein die menschliche Ebene, der Umgang miteinander, untereinander, dass er ein exzellenter Trainer, vielleicht wirklich einer der besten aller Zeiten ist, keine Frage. Ja. Aber ich bin ich sein größter Fan, so als Typ auch. Und das ist bei Jürgen Klopp ganz anders. Deswegen, wenn das zu diesem Finale kommt, dann weiß ich, wem ich die Daumen drücken werde.
Ja. Ich glaube, auch da sprichst du wieder ganz, ganz vielen Fußballfans mit deutscher Brille natürlich nochmal ein paar mehr aus der Seele. Und mega spannender Einblick. Die Geschichte kenne ich gerne, aber ich nehme Pep auch als so, der schwebt so ein bisschen über den Dingen und ich glaube, das will er auch und das macht's für mich. Also ich habe mir mal von einem anderen Trainer erklären lassen, so der... Er fühlt sich zum Beispiel auch auf Pressekonferenzen, was es für uns Journalisten extrem schwer macht, nicht so wirklich wohl und sieht das aber auch so ein bisschen als lästige Pflicht eher so ungefähr, was soll ich denn jetzt hier, ich will doch eigentlich und was ja auch so ist, ey, dem Typen, der kann sich wahrscheinlich auf Augenhöhe mit 30 Menschen auf der Welt, wenn es hochkommt, über Fußball unterhalten und da sind natürlich keine Journalisten dabei, so ehrlich müssen wir auch zu uns selber sein, ne? Dass das für den dann auch nicht immer leicht ist, in seinem unfassbaren Gedankenwulst aus fußballischen Ideen, verstehe ich, aber trotzdem, das, was du sagst, und das finde ich dann noch dramatischer, alle Kohle, wenn es nicht irgendwelche absurden Konstrukte ist, eigentlich kommt alle Kohle von den Fans und auch die, die sich in den Fußball mit viel Geld reinkaufen, wollen im Endeffekt von den Fans gesehen und geliebt werden. Und das finde ich schon auch ganz, ja, das ist unausweichlich, dass man da dann auch ein bisschen mitspielt, wenn man es schon nicht lebt. Eigentlich sollte man es leben, wie zum Beispiel ein Jürgen Klopp, der wirklich in Liverpool, das ist Wahnsinn, was ich dort gehört habe, off record wie on the record, was die Leute dir sagen, wie die den Mann vergöttern dort. Das ist, ja, das hat wirklich was Gottgleiches. Das ist absolut.
Das hat Nowitzki-Niveau in Dallas, ne?
Ja, so, ja. Wirklich. So,
ja, glaube ich.
Glaub ich ein sofort. Ein Heiliger. Es ist wirklich, da fällt dir die Kinnlade runter, weil ich bin schon unfassbar begeistert, was Jürgen Klopp macht. Aber die Leute dort, die fassen das in Worte, die kannst du kaum über einen anderen Menschen sagen. Aber genau, wahrscheinlich ist es, wie du es mit Dirk sagst, in Dallas. Ja, schauen wir mal. Das FA Cup Halbfinale war diesmal ein ganz anderes Spiel als das in der Premier League. 3-0 stand zur Pause. City hatte gar keinen guten Tag. Die sahen gegen ein überragendes Liverpool richtig schlecht aus. 2 Tore von Mané, Riesenpatzer vom Zach Steffen, dem Ersatztorwart. Hinten raus wurde es nochmal spannend, aber ganz ehrlich, so wie ich das Spiel gesehen habe, war das sogar, also das 2-3 schmeichelt City sogar eher noch, da war Liverpool schon verdammt souverän und das hätte ich kaum möglich gehalten nach dem Premier League Spiel, wo tendenziell City den Sieg mehr verdient hatte aus meiner Sicht als Liverpool, da war Liverpool echt eindeutig eine Klasse besser. Und ich bin saugespannt, was das dann mal wieder für ein mögliches Finale heißen würde. Aber jetzt spielen wir erstmal die Halbfinals und in der Liga sind sie ja auch nur einen Punkt auseinander. Also auf den Endspurt. Liverpool kann immer noch die 4 Titel gewinnen. Für City können es jetzt nur noch 2 werden. FA Cup Chance ist weg. Gegner übrigens ist Tuchel. Der hat es mit Chelsea gegen Crystal Palace im anderen Halbfinale geschafft. Also auch Chelsea macht echt eine ganz gute Saison. Kann man echt nicht meckern. Ja, ich freue mich auf diesen Saison-Endspurt und ich hoffe, damit habe ich alles. Jetzt gucke ich nur noch mal kurz auf die Bundesliga. Habe ich denn da noch was vergessen? Ach, wenn, seht's mir nach.
Ich bin eigentlich ganz froh, dass du nicht mit Football um die Ecke kommst. Aber ist ja auch recht ruhig gerade im Football.
Ich glaube, da gäbe es nur sehr viel Leidiges über Deshaun Watson zu bereden, was wir dann vielleicht an anderer Stelle, wenn die Saison noch mal losgeht, machen. Aber inhaltlich könnte ich dir jetzt gar nicht so viel sagen, was es da zum, ja, sie spielen ja gerade.
Da bin ich, tatsächlich auch leider so total blank, muss ich zugeben. Ich finde die Fanbase total beeindruckend in Deutschland, auch wie sie durch RAN-NFL so richtig groß geworden ist und wahrnehmbarer geworden ist. Aber der Funke beim Football ist tatsächlich auf mich nie so übergesprungen. Also ich habe es dann eigentlich immer nur geguckt, wegen Icke, am Anfang noch wegen dir und Buschi. Und habe immer auf den nächsten Spruch von Coach Isume gewartet. Aber ich weiß nicht, warum dieser Sport mich nie so gepackt hat. Meine beeindruckendste Berührung mit Football war mal, als ich eigentlich in Dallas war, um über Dirk Nowitzki zu berichten, war Thanksgiving und an dem Tag Cowboys gegen Redskins. Cowboys.
Oh,
Alter, das war natürlich dann sensationell, aber da war das Event für mich nochmal viel spannender und größer als der Sport an sich. Das war irre. Wir haben es dann tatsächlich geschafft, akkreditiert zu werden, durften rein, mein Kollege Michael Schüler von Sky und ich. Das Lustigste daran war eigentlich im Nachgang, dass wir halt auch da dann bei dem Spiel, ne, Cowboys gegen Redskins, Thanksgiving, das war ein Tohuwabohu vor dem Stadion schon, wollten wir irgendwie halt auch da trotzdem mal die Brücke zu Dirk schlagen. Was sagen die Football-Fans in Dallas? Darf man da auch mal eine Frage zum Basketball stellen und zu Dirk Nowitzki? Waren relativ unerfahren, was das Berichten bei der NFL aus dem Stadion als deutscher Reporter betrifft und haben keine Funklizenz angemeldet. Wusste ich vorher nicht, dass ich es muss und habe einfach meine V-Check-Kamera angeschmissen und mein Funkmikro und bin frei durchs Stadion gelaufen, habe Fans interviewt und alle nach Dirk Nowitzki gefragt, bis irgendwann panisch eine Gruppe Polizisten hinter uns hergekommen ist und hat uns dann festgehalten und mit in den Raum genommen. Wir dachten, was haben wir jetzt verbrochen?
Nein.
Dann haben sie uns die Batterien geklaut und uns erklärt, dass wir die ganze Zeit auf dem Polizeifunk waren, auf der Frequenz im Stadion und das nicht durften dann nur noch mit Kabel arbeiten und wollten uns erst die Akkreditierung entziehen, aber ich glaube, die haben dann auch gemerkt und uns geglaubt, wie hemdsärmlich wir waren und dass wir sie nicht vollgaukeln und da was uns einfallen lassen. Und hatten dann sogar ein bisschen Mitleid und gesagt, nee Jungs, komm, ihr lasst jetzt alle Batterien, haben unsere Taschen durchsucht, mussten wir alle Batterien machen, damit wir ja keine Funkfrequenz wieder einschalten können und durften dann nur mit Kabel weitermachen. Das Witzigste war, aber wir sind dann raus aus diesem Raum und der eine Cop schreit dann hinterher, hey guys, we do love Dirk.
Weil sie haben ja, wie gut.
Sie haben ja vorher gefühlt 20.000 Mal irgendwelche Fragen, was bedeutet euch Dirk Nowitzki in Dallas, wie lieben die Cowboys-Fans auch den Basketballkönig und so. Jetzt mussten sie sich ja eine halbe Stunde anhören, bis sie uns gefunden haben. Und dann, hey guys, we do love Dirk.
Wer sind die zwei? Alter, wie gut. Sag mal, Matze, du hast aber auch echt eigentlich hast du auch genug erlebt für ein ganzes Journalistenleben. Das ist echt sensationell.
Ja, ich konnte auch aussteigen dann. Das war dann auch okay für mich.
herrlich. Oh Mann. Oh Gott, ich mache jetzt, wobei, noch ein Wort. Da reden wir dann aber wirklich, weil ihr wisst, wie sehr ihr diesen Sport liebt. Und es ist endlich wieder soweit. Gestern, oder wenn ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich eher vor 2 Tagen. Jetzt mache ich noch einen Schlenker zu einem anderen Sport. Ist die Snooker-Weltmeisterschaft im Crucible Theater wieder losgegangen. Und das möchte ich natürlich, ich freue mich jetzt schon, wenn ich dann wieder eine halbe Stunde über Snooker rede, wie Buschi mir gegenüber sitzt und durchdreht. Ich freue mich jetzt schon auf diesen Moment. Ich sag euch nur, ich habe bisher nur ganz paar Bilder gesehen. Ronnie O'Sullivan und Mark Selby, zwei der großen Favoriten, sind weitergekommen. Viel mehr weiß ich noch gar nicht. Ich werde mir das alles möglichst reinziehen, weil ich weiß, es sind unfassbar viele Snooker-Fans in diesem Podcast dabei. Mark Selby übrigens der Titelverteidiger und Ronnie O'Sullivan der die WM 2020 gewonnen hat. Das nur am Rande. Und Matze, jetzt erzählen wir noch kurz zum Abschluss und dann entlasse ich dich auch endlich in deinen verdammt wohlverdienten Urlaub wieder. Die Geschichte vom Gardasee. weil du die vorhin angeteasert hast. Also,
sensationell.
Ich erinnere das so. Also es war so, ich war damals noch Abendzeitung und Radioreporter von Bayern Basketball, während Matze für mich natürlich schon ein Mensch, auf den ich damals aufschauen konnte, weil der war schon beim großen Fernsehen, der war bei Sky Sport News und hat immer mal wieder auch bei den Bayern vorbeigeguckt und dann natürlich alle großen Fische vom Mikro gehabt. Und irgendwie hatte ich schon auch mal mitbekommen, dass du eine Verbindung zu Dirk hast. Das habe ich dann natürlich als noch größer wahrgenommen und so. Und dann saßen wir in Riva del Hurghada, weil die Bayern dort Trainingslager gemacht haben und da sind dann so 10 Journalisten oder was zusammengekommen, so die halt immer viel berichten, weil kriegt man geile Bilder vom Training, gab es Testspiele von den Bayern Basketballern und dann, ja, Matze und Schmieso, zwei Menschen, die dann auch ganz gerne an so einem italienischen See mal den einen oder anderen Drink mehr nehmen. Und dann ging da eine Diskussion los über Exklusivität im Sportjournalismus. Welche Bedeutung hat die? Und ich meine, es ist ja sonnenklar, Leute, dass exklusiv, das wird nicht umsonst groß geschrieben. Was gibt's da zu diskutieren? Dachte ich. Und dann kam Matze Bielek und ich weiß gar nicht mehr, Matze, ich erinnere mich auch an den Inhalt gar nicht mehr. Das Schockierende war gefühlt, irgendwann haben, glaube ich, in dieser 10er-Journalistenrunde nur noch wir geredet, in einer Lautstärke, dass es wahrscheinlich ganz Riva mitbekommen hat. Ungefähr so erinnere ich das, ne? Und alle anderen haben sich nur angeguckt und sich gedacht, was sind denn das für zwei Ottos? War das ungefähr so?
Ja, es war so, ein Kollege vom BR hat sich einen Spaß draus gemacht und hat uns einfach, weil er nicht wollte, dass es aufhört, weiter Gin Tonics bestellt und einfach hingestellt. Wir waren so im Element, dass, der Sache erinnere ich mich noch, dass Marco Pešić dann sogar vorbeikam, hat die Journalisten halt besucht, hat sich an den Tisch gesetzt, hat uns nicht die Bohne gejuckt in dem Moment. Wir wollten unser Thema ausdiskutieren, wo ich der Meinung war, dass es dieses Wort exklusiv und diese Bewertung einer exklusiven Info in Anführungszeichen auch wirklich nur in der Szene der Sportjournalisten gibt und für den Nutzer, Leser, Hörer, Zuseher, wie auch immer, überhaupt keine Rolle spielt, ganz im Gegenteil eigentlich, aber da haben wir uns wirklich hochgeschaukelt. Du hattest Argumente, da hätte ich dich am liebsten im Gardasee versenkt, aber das ist das Schöne an dir, man kann da wirklich nächtelang diskutieren, ich würde mit dir auch viel lieber nächtelang diskutieren als mit Schaufensterpuppen übrigens, und man kann sich so richtig reinsteigern, aber man geht dann Arm in Arm nach Hause und irgendwie war das für mich auch ein Beginn einer Freundschaft, weil vorher kannten wir uns ja nur so als Journalisten vom Hallo, grüß dich, Servus für mich war das der Beginn einer Freundschaft, ich werde es nie vergessen, es war super lustig, allerdings hat sich an meiner Meinung nichts geändert, dass dieses Exklusiv völlig für die Katz ist. ist ein völlig gemachtes Thema von den Medienunternehmen selbst. Ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber gut, ich bin eh nicht mehr unter Vertrag bei Sky. Es war damals, als ich angestellt war, und da gibt es auch eine leistungsorientierte Bezahlung bei Sky, was ich gut finde, dass das ein Kriterium war als Reporter, wie viel. Also klar, die Intention habe ich schon verstanden. Wie aktiv ist er? Wie gut ist er vernetzt? Wie kann er recherchieren? Mhm. Aber es ist dann schon in die Bewertung die Qualität als Mitarbeiter eingeflossen, wie viel Exklusivinfos im Jahr von mir, in Anführungszeichen, von mir gebracht on air gehen.
Krass.
Okay. Und das zeigt das schon so ein bisschen. Es ist ein gemachtes Medienthema. Ich glaube nicht, da stehe ich noch heute dazu, dass ein Zuschauer, der Sky Sport News geguckt hat, gesagt hat, das ist der Bielek, der hat schon 6 Exklusivinfos gebracht in der Live-Schalte. Der ist gut, dem höre ich zu. Ich glaube eher, dass die sagen, der Mensch, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist, ist ja egal, der ist vertrauenswürdig, der ist seriös, die Einschätzung kann ich teilen. Wenn der was sagt, glaube ich es eher, als wenn es eine andere Person sagt. Und ähnlich ist ja auch bei den Zeitungen. Wenn ich dann mal gucke, wenn ich irgendwo lese, dann schaue ich schon, wie ist der Redakteur und man lernt sie dann ja auch alle kennen. Ich glaube, das Vertrauen in die Person und in das Medium an sich, ist viel wichtiger, als ob da jetzt 5-mal exklusiv davor steht. Ich glaube, der Nutzer, der schluckt es weg. Aber wir konnten da wirklich, fang nicht wieder an, weil sonst reicht die Aufnahmekarte hier gar nicht. Aber es war einfach echt, es war ein schöner Abend und Beginn einer Freundschaft. Sehr emotional auch übrigens.
Also das spricht auch total für dich, dass ich trotz meiner Otto-Haftigkeit damals die Chance hatte, dass wir uns heute Freunde nennen können, ne? Weil das ist ja eigentlich, weil allein ich hatte damals noch keine Ahnung von gar nichts. Das ist ja 10 Jahre her oder so. Da war ich Anfang 20, dass ich mir da überhaupt einbilde, dass mein Senf dazu überhaupt irgendeine Relevanz hat. Aber diese Hybris hatte ich irgendwie in dem Alter sowas von.
Du findest heute, dass es anders ist, Miso.
Du bist ein Drecksack.
es war ein, gönn's mir, es war ein kurzer Buschi-Moment.
Ja, hast du recht. Hast du recht. Ja, also das ist wirklich, oh Mann, und inzwischen, ich bin übrigens auch viel näher bei dir, weil ich denke, ich sag das kurz in einem Satz, ich denke mir auch so, ganz knapp formuliert, ne, von einem Journalisten, denke ich mir, also ich denke es eher an Fernsehen, Radio, aber eigentlich beim Schreiben fast genau das Gleiche. Hab ich Bock, mir von dem was über Sport erzählen zu lassen, traue ich dem seiner Einschätzung, wie du es auch schon gesagt hast. Das ist für mich auch der totale Kern. Also danach sozusagen würde ich mir auswählen, wen höre ich mir gerne an und wen nicht. Und das ist viel entscheidender, als wen hatte der am Mikro und was weiß ich. Insofern, ich bin inzwischen sehr nah bei dir und ja, ich habe doch ein bisschen dazugelernt über die Jahre, merke ich gerade selber.
Das tun wir alle. Schönes Schlusswort. Matze, machen wir noch einen.
Tausend Dank. Nee, ich lasse dich jetzt in den Urlaub mit einem bisschen schlechten Gewissen und aber wirklich einem guten Gefühl für die Lauscher, weil das war sicher wieder eine außergewöhnliche Folge, wo ich mir aber sicher bin, da waren Einblicke drin und ein paar Spitzen gegen Buschi und mich. Da werden sich die Lauscher verdammt drüber gefreut haben und ohne Scheiß, dafür sage ich dir tausend Dank, dass du dir im Urlaub Zeit genommen hast.
Sehr gerne und meine Frau wird es dir auch danken, die just in diesem Moment tatsächlich, kein Scherz, das Hotelzimmer betritt um 22.41 Uhr, weil sie sich denkt, jetzt reicht's, jetzt will ich ins Bett, jetzt will meine Tochter ins Bett, die noch immer wach ist, aber es ist Urlaub, da darf sie auch mal länger wach sein. Genau, dann ist es auch der richtige Moment, jetzt auszusteigen. Hat mir riesen Spaß gemacht.
Das freut mich. Matze, sag deinen Mädels ganz liebe Grüße. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und lieber Lauscher, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Dann ist Buschi wieder da und erzählt euch alles über die Snooker-Weltmeisterschaft 2022. Tschüssi.
Tschüss.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
Lauschangriff, Lauschangriff. Inhalt. Lauschangriff.